Radio 3 ist hier. Es gibt angeblich einen Trend, wie es so viele irgendwo postulierte Trends gibt. Es gibt angeblich einen Trend, weniger Fremdsprachen zu lernen. In Großbritannien sollen viele Leute stolz und zufrieden damit sein, einfach nur Englisch zu können, was ihnen über die ganze Welt hilft. Sollten Sie so jemanden kennen oder eine junge Frau, einen jungen Mann in der Nähe haben, der sagt, was soll das alles? Was soll ich mich mit diesen Fremdsprachen abmühen? Dann einfach mal eingeben, Jürgen Habermas Lecture Mythos und Ritual. Da hält nämlich dieser deutsche Philosoph, der in Deutschland, nicht nur in Deutschland, vor allen Dingen so viel bedeutet, eine Rede, eine Vorlesung über Mythos und Ritual in fantastischer englischer Sprache. Da kann es einen hinführen, wenn man einfach immer am Ball bleibt. Oder das werden wir uns jetzt verraten lassen von Biografen von Jürgen Habermas, der heute seinen 95. Geburtstag feiert. Wie bleibt man eigentlich so auf der Höhe der Zeit? Weil das ist eine philosophische Anforderung von Jürgen Habermas immer gewesen. Ich bin verbunden mit Professor Philipp Welsch. Er ist Kulturgeschichtler an der Humboldt-Universität in Berlin und hat das Buch geschrieben, Der Philosoph Habermas und wir. Guten Morgen, Herr Professor Welsch.
Guten Morgen.
Jetzt ist haben Sie in einem Kollegen vom WDR geschildert, dass Sie bei Ihrem letzten Besuch bei Jürgen Habermas am Starnberger See festgestellt hätten, er sei verdüstert, er hätte womöglich seinen legendären Optimismus verloren. Woran kann das liegen? Wie haben Sie sich das erklärt?
Das liegt auf der Hand. Das liegt an der geopolitischen Situation, in der wir uns befinden. Vor allem der Ukraine-Krieg macht Habermas sehr zu schaffen. Als ich bei ihm war, das letzte Mal, das war im September letzten Jahres, also noch vor dem 7. Oktober, da ging es noch nicht um Israel, da ging es noch um die Ukraine. Und Habermas guckt, glaube ich, deswegen sehr düster in die Gegenwart und in die nähere Zukunft, weil er auf der einen Seite befürchtet, dass der Westen in diesem Konflikt, sagen wir mal, die letzten Reste an geopolitischer Glaubwürdigkeit verspielen könnte, die er noch hat. Und zweitens mit Blick auf Deutschland, weil er eine militaristische Gesinnung wieder an Boden gewinnen sieht, die in der Bundesrepublik überwunden worden war, nicht zuletzt durch sein philosophisch-pädagogisches, volkserzieherisches Wirken und Werk. Insofern sieht er eigentlich sein philosophisches und politisches Projekt im Moment in Gefahr.
Da muss er sich aber mitunter ja widersprechen lassen, zum Beispiel von dem Osteuropa-Historiker Jan-Klaas Behrens, Sozialdemokrat, der sich auch an seine Parteispitze gewendet hat mit anderen Historikern, Heinrich August Winkler. Und Jan-Klaas Behrens erwähne ich deswegen, weil der in Richtung Habermas gesagt hat, wenn er sich zu diesem Thema einlässt, zum Thema Ukraine, zum Thema, was ist im Osten Europas los, da müsste er sich dann da auch besser auskennen. Würde Jürgen Habermas sowas hinnehmen oder einfach nur als Einladung zur Diskussion verstehen?
Das kann ich nicht genau sagen. Fakt ist, dass sich Habermas möglicherweise für die Länder Osteuropas tatsächlich nie so sehr interessiert hat. Seine politische, philosophische und vielleicht auch emotionale Richtung ist immer der Westen gewesen. Deswegen spricht er auch so gut Englisch möglicherweise. Das haben Sie ja eingangs erwähnt. Er hat sich immer sehr stark auch in die USA orientiert. Und natürlich muss man auf der anderen Seite fairerweise sagen, dass Habermas also jetzt nicht zu den naiven Pazifisten gehört, die vor Jahr und Tag der Ukraine im Grunde die Kapitulation nahegelegt haben, damit nicht noch mehr Blut vergossen wird. Habermas hat immer gesagt, die Ukraine darf diesen Krieg nicht verlieren. Und trotz allem laviert er in der Frage, wie der Westen sich verhalten soll, denn der Krieg ist als legitimes Mittel politischer Auseinandersetzung in seiner Philosophie eigentlich nicht vorgesehen.
Der Philosoph Habermas und wir, ein neuer Blick auf einen der weltweit einflussreichsten Intellektuellen der Nachkriegszeit, so heißt Ihr Buch, Herr Professor Welsch. Inwieweit kann man denn nachweisen oder inwieweit kann man erkennen, dass Jürgen Habermas auf die ganze Welt Einfluss hat?
Also, dass er in Deutschland großen Einfluss hat, in Westdeutschland wohlgemerkt, in der Bundesrepublik, das würde wahrscheinlich niemand bestreiten. Er ist als Hegel von der Hegel der Bundesrepublik bezeichnet worden, etc. Habermas wird aber seit geraumer Zeit und definitiv seit der Jahrtausendwende weltweit auch viel gelesen. In China zum Beispiel, in Asien wird Habermas viel gelesen, aber auch in anderen außereuropäischen und nicht westlichen Ländern. Und das hat vielleicht damit zu tun, dass er eben ein so eminent wichtiger Theoretiker der liberalen Demokratie ist, zumal jemand, der das Nachdenken über Öffentlichkeit, über demokratische Öffentlichkeit Und darüber diskutieren wir ja im Moment weltweit viel, Stichwort neue Medien, Stichwort Umbau der öffentlichen Debatte, dass er darüber als erster tatsächlich nachgedacht hat und seine diesbezüglichen Gedanken immer noch sehr relevant sind. Also möglicherweise wird er heute sogar außerhalb Europas mehr gelesen als bei uns.
Ich habe das vorhin schon mit Jürgen Ritte besprochen, also Jürgen Ritte, der vorhin als Frankreich-Kenner bei uns war, der Mitbegründer der Marcel-Proust-Gesellschaft ist und der sich heute damit auseinandersetzen muss, welche Menschen wie viele Millionen Follower auf TikTok haben. Ist das wirklich noch die Welt, wenn Sie jetzt sagen Öffentlichkeit, öffentliche Auseinandersetzung, Herr Professor Felsch, ist das wirklich noch die Welt eines 95-jährigen Jürgen Habermas?
Also er hat ja vor einigen Jahren ein schmales Büchlein geschrieben, das heißt Der neue Strukturwandel der Öffentlichkeit. Das bezieht sich auf sein bis heute, glaube ich, meistverkauftes Werk aus den frühen 60er Jahren, Strukturwandel der Öffentlichkeit. Damals hat Habermas den Begriff der Öffentlichkeit eigentlich überhaupt erst in die soziologische und politologische Debatte gebracht. Das ist wie so eine Art naturwissenschaftliche Entdeckung, könnte man sagen. Und schon damals hat sich Habermas dafür interessiert, wie durch die Medien, die neuen Medien, damals waren das Fernsehen und Radio, was man damals als audiovisuelle Medien bezeichnete, sich die Öffentlichkeit verändert hat, degeneriert ist, schon in seiner damaligen Perspektive. Und einen ähnlichen Blick hat er heute nochmal auf die digitalen und die sozialen Medien geworfen. Wie also hier etwa ein argumentorientiertes, sachlich vernünftiges Argumentieren durch eine immer emotionalere, immer polarisiertere Diskussion ersetzt wird. Da ist er nicht mehr ganz so originell. Das haben vor ihm natürlich jetzt in Bezug auf unsere aktuelle Mediensituation auch schon andere behauptet. Insofern ist er da noch am Ball, aber vielleicht nicht mehr der relevanteste Theoretiker für den Umbau der öffentlichen Sphäre, den wir im Moment in der Gegenwart erleben.
Warum hat sich Professor Philipp Felsch entschieden, über Jürgen Habermas zu schreiben, sich also diesem großen Werk eines Mannes anzunehmen, der heute 95 Jahre alt wird? Darüber reden wir gleich weiter hier bei Radio 3. Als sich Männer zu dieser Musik von den Rolling Stones die Haare lang wachsen ließen, den Dicken machten und Frauen sich von dem unterdrückerischen BH befreiten, da war Jürgen Habermas tatsächlich ein wichtiger Denker bereits, hat also ganz viel da, ja, tatsächlich, wie soll man das nennen, angestiftet. Nicht inspiriert, die Diskussion befeuert. Philipp Felsch ist sein Biograf, hat geschrieben, der Philosoph Habermas. Und wir, Herr Professor Felsch, wie benennen Sie das? Also hat er sich einfach zur Diskussion angeboten, zur Kontroverse eingeladen? Er hat, wie man wissen kann, die Springerpresse als Ziel von Opposition durchaus markiert. Also was würden Sie sagen, welche Bedeutung hatte Jürgen Habermas damals?
Also Habermas hat die Rolle des Philosophen neu interpretiert, würde ich sagen. Bis dato waren Philosophen gerade im deutschen Zusammenhang eher Denker, die so aus der Distanz des Elfenbeinturms heraus gedacht und geschrieben haben. Und Habermas hat ganz offensiv immer schon die Idee vertreten, dass der Philosoph zugleich ein öffentlicher Intellektueller sein muss. Und insofern, also wir müssen ihn uns als obsessiven Mediennutzer vorstellen, sicherlich bis heute. Der Mann ist auf der Höhe der Zeit und hat sich immer sehr, sehr informiert über die Gegenwart und auch über tagesaktuelle politische Fragen geäußert. Und in dieser Funktion hat er sich, kann man glaube ich wirklich mit Fug und Recht behaupten, in alle großen, wesentlichen Debatten aus der Geschichte der Bundesrepublik und dann auch des wiedervereinigten Deutschlands eingemischt. Insofern kann man so anhand von Habermas Leben tatsächlich auch eine Ideengeschichte der Bundesrepublik erzählen. Ja, das beginnt in den frühen 50er Jahren, vor sage und schreibe, über 70 Jahren. Der Mann ist also seit mittlerweile 70 Jahren eine öffentliche Stimme hier in Deutschland. Das hat ihm, glaube ich, sonst auch niemand nachgemacht. 1953 betritt er die Bühne mit einer Kritik an Heidegger, der sich mit den Nazis eingelassen hatte, worüber damals aber niemand sprach, außer Habermas. Und dann geht das so weiter. 68, Berufsverbote, radikalen Erlass in den 70er Jahren, Historikerstreit, Wiedervereinigung, europäische Vereinigung, Auslandseinsätze der Bundeswehr etc. etc. bis in die Gegenwart des Ukraine-Konflikts.
Aber Sie haben jetzt gesagt, er ist immer ein Mediennutzer gewesen. Andererseits haben Sie uns, bevor die Rolling Stones liefen, ja erklärt, dass er sich auch gegen die Macht der audiovisuellen Medien, wie das damals hieß, gewendet hat. Das heißt, er hat beides gemacht. Also er hat wie wild Radio gehört, viel Fernsehen geguckt und dann aber trotzdem gesagt, das ist letztlich Teufelswerk.
Ja, also interessant, Mediennutzung heißt bei, Mediennutzung mit Sicherheit, der hat Radio gehört und Fernsehen gesehen, keine Frage, aber geäußert hat sich Habermas bevorzugt im Medium der Schrift. Anders als viele andere Intellektuelle aus seiner Generation, Walser, Enzensberger oder so, ist Habermas kaum ins Radio gegangen und fast nie ins Fernsehen. Das hat sicherlich auch persönliche Gründe. Aber es hat auch philosophische Gründe, denn für Habermas ist die öffentliche Debatte ein sachlicher Austausch von vernünftigen Argumenten. Das ist der Kern seiner Philosophie der Kommunikation. Und das geht sicherlich aus der Distanz des geschriebenen Wortes mit der Zeit, die man da zur Verfügung hat, wenn man zu Hause sitzt und einen Artikel schreibt. Geht das besser, als wenn wir hier im Radio reden oder man gar vor einer Fernsehkamera steht?
Aber Sie haben auch schon mal gesagt, dass jeder, der das, der sich da in die Nähe begibt, erkennt das. Es gibt diese schwergängigen, schwer lesbaren Texte von Jürgen Habermas als Wissenschaftler. Auf der einen Seite auch eine Geschichte der Philosophie, ich habe es vorhin erwähnt, 1792 Seiten. Und auf der anderen Seite den ganz originell formulierenden Essayisten, den gibt es auch. Sie haben auch schon mal erwähnt, Herr Felsch, dass ChatGPT auf satirische Art und Weise schreiben kann wie Habermas. Wie geht das denn?
Ja, also als Philosoph ist Habermas tatsächlich unverkennbar, weil er diese doch sehr, sehr spröden, von so Nominalismen gespickten Texte schreibt. Das war noch nie gut zu lesen. Wir haben das ungern gelesen im Studium und das ist so spröde, dass man es tatsächlich gut persiflieren kann und das kriegt auch ChatGPT gut hin. Auf der anderen Seite, und das hat mich jetzt bei der Beschäftigung mit Habermas publizistischen Texten nochmal überrascht und fasziniert, kann der Mann wirklich brillant essayistisch schreiben. Er hat auch wunderbare Porträts von Zeitgenossinnen verfasst und eben diese ganzen polemischen Zeitungsartikel, mit denen er sich immer wieder in die öffentliche Debatte eingeschaltet hat. Das hat in Habermas Fall ganz bewusst mit dieser Rollentrennung von Philosoph und von öffentlichem Intellektuellen zu tun. Da steckt aber auch ein Selbstwiderspruch drin. Denn was in seiner Theorie des kommunikativen Handels fehlt, ist eigentlich dieser ganze Bereich der Rhetorik, ja, der Überzeugung, der überzeugenden Rede. Das hat ja auch mit Ästhetik, mit Zuspitzung, mit Pointierung und so weiter zu tun. Das kommt in dieser Theorie eigentlich nicht vor. Da geht es wirklich um den Austausch sachlicher Argumente und um den zwanglosen Zwang des besseren Arguments, wie Habermas das immer genannt hat. Das tut er aber in seinen eigenen öffentlichen Auftritten nicht oder nicht nur. Da ist er nämlich ein Rhetoriker, ein Polemiker, jemand, der seinen Gegnern Etiketten angeheftet hat, die nie wieder losgeworden sind. Und das kann eigentlich seine eigene Theorie nicht wirklich erklären. Also da gerät er in gewisser Weise in so einen performativen Widerspruch mit sich selbst.
Herr Felsch, Sie sind Professor für Kulturgeschichte an der Humboldt-Universität, mithin also ein akademischer Geist. Deswegen möchte ich Sie aber trotzdem, weil ich auch von Studenten von Ihnen weiß, dass Sie ein sehr mitreißender Dozent sind, möchte ich Sie trotzdem so volkstümlich ansprechen und fragen, ob Sie nach der ganzen Beschäftigung für das Buch und dem intensiven Studium eigentlich zu seinem 95. Geburtstag immer noch Habermas-Fan sind.
Ich war nie Habermas-Fan. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich mal ein Buch über ihn schreibe. Ich bin in den 90er Jahren mit so Denkern wie Foucault oder Niklas Luhmann akademisch und intellektuell sozialisiert worden. Fasziniert hat mich der Besuch bei ihm, diese Begegnung mit einem immer noch sehr wachen Denker, in dem ich die Bundesrepublik, also das Land, in dem ich aufgewachsen bin, verkörpert war. Und insofern kann ich jetzt sagen, dass ich tatsächlich nicht aufgehört habe, Habermas zu lesen, vor allem auch seine publizistischen Texte, die sich so wunderbar leichtgängig lesen lassen. Und das kann ich durchaus auch unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen.
Professor Philipp Felsch ist Kulturgeschichtler, Kulturhistoriker an der Humboldt-Universität in Berlin. Er hat das Buch geschrieben, Der Philosoph Habermas und wir. Und er hatte heute Morgen Zeit für Radio 3. Ich danke Ihnen vielmals, Herr Professor Felsch. Dankeschön.